Guten Morgen von mir. Wir müssen leider hier oben bleiben und dürfen nicht mit runter. Aber unten ist das bestimmt richtig gut. Wir befinden uns gerade in einer Predigtreihe zum Thema Freundschaft mit Jesus. Und heute soll es um Dankbarkeit gehen. Vielleicht hat sich der eine oder andere in den Wochen schon gefragt, wieso haben wir die Predigtreihe überhaupt Freundschaft mit Jesus genannt und nicht einfach Freundschaft mit Gott? Der Begriff Gott ist unbestimmt und vielfältig interpretierbar, wie vielleicht der Begriff Urlaub. Also so im Allgemeinen, denke ich, verbindet jeder etwas Positives damit. Aber was für den einen ein schöner Urlaub wäre, wäre für den anderen gar nichts. Urlaub ist sehr allgemein und es gibt ja auch verkorkste Urlaube, schlechte Urlaubserinnerungen. Es ist also hilfreich, statt allgemein von Gott oder von Urlaub zu reden, zu präzisieren, was wir darunter verstehen, was wir damit meinen. Und wir Christen glauben, dass Gott sich am deutlichsten in seinem Sohn Jesus Christus gezeigt hat, sich uns also selbst offenbart hat. Und deshalb lässt sich Freundschaft zum christlichen Gott präzisieren, indem wir von Freundschaft zu Jesus reden. Wir lesen in den Bibelgeschichten, wie Jesus Freundschaft gelebt hat. Deshalb ist Freundschaft mit ihm auch leichter vorstellbar für uns. Und Jesus nennt tatsächlich alle, die ihm nachfolgen, seine Freunde, ganz bewusst seine Freunde. Und deshalb sind Christen Freunde von Jesus Christus. Deshalb heißen wir Christen. Was ist aber die Voraussetzung für Beziehungspflege im Allgemeinen, aber eben auch zu Jesus Christus? Ich denke, ein Beziehungskiller ist Betriebsamkeit, so eine Geschäftigkeit, eine Reizüberflutung und Zerstreuung. Wir nehmen uns oft zu wenig Pausen, um überhaupt innezuhalten. Also eine Voraussetzung für Freundschaftspflege ist, zur Ruhe zu kommen. Es ist wichtig, zur Ruhe zu kommen und darüber nachzudenken, wie geht es mir innerlich? Wie geht es meiner Beziehung zu Jesus? Gibt's die? Lebt die? Wächst die? Ist sie tot? Abgestorben? Wenn wir uns nicht ganz bewusst Zeit einräumen, dann haben wir sie nicht. Zeit scheint uns immer davonzulaufen und es gibt ständig Dringliches, Wichtiges und auch so viel Gutes, was wir tun können und sollen, dass wir davon komplett in Anspruch genommen werden. Rund um die Uhr, die ganze Woche. Letzten Samstag haben wir uns von Gemeinsam für Hamburg unter dem Motto „Das Beste für die Stadt“ einen Tag Zeit genommen. Und zwar, um uns mit Gebet zu beschäftigen. Unser Gast Johannes Hartl aus Augsburg hat uns auf die Bibelstelle aus Hohelied 1, Vers 6 aufmerksam gemacht. Da heißt es: „Doch mich selbst zu pflegen, meinen Weinberg, dafür hatte ich keine Zeit.“ Da stimmt ihr bestimmt überein, also einen Weinberg noch zu pflegen, habt ihr wahrscheinlich schon gar keine Zeit, aber wir haben ja auch wahrscheinlich alle keinen. Also im Alten Testament, im Buch Hohelied, wird eine leidenschaftliche Beziehung zwischen zwei Geliebten in vielen Bildern gemalt. Das Buch beschreibt mit diesen Bildern unsere Beziehung zu Gott. Und die Geliebte stellt nun in Hohelied 1, Vers 6 ernüchtert fest, dass sie vor lauter guter Verpflichtungen und Erwartungen anderer, in diesem Fall ihrer Brüder, keine Zeit hatte, ihren eigenen Weinberg übertragen, ihre Beziehung zum Geliebten zu pflegen. Und wenn wir das Bild übertragen, dann stellt Gemeinde ernüchtert fest, wir hatten ja gar keine Zeit, wegen so vieler anderer Geschäftigkeiten unsere Beziehung zum lebendigen Gott zu pflegen. Sie bemerkt, dass sie die ganze Zeit in den Weinbergen ihrer Familie malocht hat. Und das macht sich bemerkbar. Sie hat so in der Hitze in den Weinbergen ihrer Familie gearbeitet, dass sie davon braune Haut bekommen hat. Statt sich in der Mittagshitze Siesta zu gönnen und im Schatten zu bleiben, was viel gesünder wäre, ist sie von der Sonne verbrannt. Und das steht hier eben nicht als irgendein Schönheitsideal. Als schön galt damals helle Haut. Man legte sich nicht in die Sonne, um braun zu werden. Also vor lauter Geschäftigkeit, und es ging ja um eine sinnvolle Arbeit im Weinberg, nicht um irgendwelche schlechten Dinge, hat sie ihre Schönheit, und ich sage jetzt mal übertragen, ihre Ausstrahlung, ihren Glanz, ihre Herrlichkeit verloren. Wie geht es uns? Kann das sein, dass wir auch ein Stück innere Schönheit, ein Stück Glanz, eine Herrlichkeit einbüßen, weil wir so getrieben und beschäftigt sind? Ich denke, der Vers ruft uns zur Besinnung. Wir müssen zur Ruhe kommen und innehalten. Und wir müssen eine entscheidende Wahl treffen. Wir müssen von unserer Freiheit Gebrauch machen, bewusst zu wählen, wofür wir uns Zeit nehmen. Und diese Wahl wird die Weichen für unser Leben und auch für die Ewigkeit stellen. Also, wie geht es uns innerlich? Gott hat in uns einen Raum zur Beziehung mit ihm geschaffen. Und wenn wir diesen Raum, diesen inneren Garten der Beziehung zu Gott nicht genießen, pflegen und kultivieren, dann bleibt es in uns leer. Gott hat sich pro Woche einen Ruhetag ausgedacht. Wir brauchen Pausen, und zwar Pausen mit ihm, damit es uns gut geht. Wir brauchen Atempausen, Besinnungspausen, Erholungspausen, kreative Pausen. Ein Gottesdienst ist eine Pause mit dem dreieinigen Gott. Eine Chance, innezuhalten, ihn neu wahrzunehmen, das ganze Gute wahrzunehmen, das uns von ihm zufließt. In der Bibel finden wir schon gleich im Schöpfungsbericht das Bild vom Garten. In 1. Mose 2, Vers 8 bis 10 und Vers 15 heißt es, da legte Gott, der Herr, einen Garten an. Viele verschiedene Bäume ließ er im Garten wachsen. Sie sahen prachtvoll aus und trugen köstliche Früchte. Ein Fluss bewässerte den Garten. Ich denke, wir können uns das jetzt so richtig vorstellen. Und Gott, der Herr, setzte den Menschen in den Garten. Er gab ihm die Aufgabe, den Garten zu bebauen und zu schützen. In diesem Paradiesgarten begegnen sich der Schöpfer und seine geliebten Menschen. Also der Garten dient als Ort der Begegnung. Wir gehen manchmal viel zu schnell über diese wunderbaren Bilder hinweg und interpretieren die Aufgabe des Bebauens in erster Linie als Job, als Arbeit, als Aktivität, vielleicht sogar als mühevolle Aktivität, je nachdem, ob wir gerne aktiv sind oder weniger. Garten ist ein biblisches Bild für unsere Beziehung zum dreieinen Gott. Wie Freundschaft überhaupt, muss Freundschaft zu Jesus kultiviert werden, also aufgebaut und dann auch geschützt werden. Garten im orientalischen Sinn waren keine Äcker, Felder, auf denen man in der Sonnenhitze malochte. Gärten waren zum Lustwandeln da. Es gab ausreichend Schatten, Wasser, Früchte, Schönheit zu genießen. Wir sehen hier so ein Bild von der Alhambra in Granada, da war ich schon zweimal. Und das ist dort ein wirklich schöner Anblick, eine wunderschöne Vegetation, alles stilvoll, das Wasser plätschert. Gott hat uns nicht als Arbeitskräfte, sondern als Geschöpfe geschaffen, die seine Kinder und Freunde sein sollten. Wir sind geschaffen zur Freundschaftspflege mit dem lebendigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Unser Inneres soll ein Ort der Begegnung mit Gott sein. Und diese Begegnung soll so wohltuend sein, wie sich in einem schön angelegten Garten aufzuhalten und zu bewegen. Vielleicht müssen wir uns von einem verzerrten Gottesbild verabschieden und feststellen, dass wir darin leider verloren gegangen sind, wie der eine verlorene Sohn in der Geschichte, die Jesus erzählt hat. Die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium aus Kapitel 15 haben wir am Montagabend im Alpha-Kurs zusammen angeschaut. Der zweite Sohn war äußerlich betrachtet immer beim Vater gewesen, aber er ist genauso tot wie sein vermisster Bruder in der Ferne. Er ist zwar in gewisser Weise äußerlich nah beim Vater, aber eben doch Gott los, nämlich ohne eine lebendige Beziehung zum Vater. Das Tragische ist, der zu Hause gebliebene Sohn ist dem Vater innerlich entfremdet, vielleicht sogar nie wirklich nahe gewesen. Er hat das Herz seines Vaters, die Beziehung zum Vater, seine eigene Identität als Sohn nie be- und ergriffen. Er hat die ganzen Jahre für den Vater geschuftet. Und dabei hat er sich nichts gegönnt und dachte noch, das müsse so sein. Er müsse vielleicht irgendwie Punkte sammeln, mit seiner Leistung beeindrucken. Und vor lauter Geschäftigkeit und Tun verpasste er seine eigene Identität, verpasste er das Sein als Kind. Er hat sich verhalten wie ein Knecht. Tragisch, aber das war seine Wahl. Und wir können wählen, ob wir uns wie Knechte im Leben verhalten oder Kinder Gottes. Dem Sohn hatte alles gehört und er hätte sich alles gönnen können. Vor allen Dingen eine Herzensbeziehung und die Augenhöhe zum Vater. Aber weil er über all der Arbeit die Beziehung zum Vater verloren hat, ist er selbst darüber verloren gegangen, abgestorben. Und das wird am Ende in dieser offenen Geschichte deutlich, in seiner Härte, seiner Unbarmherzigkeit, sich nicht mitzufreuen, nicht dankbar sein zu können und deshalb auch nicht mitfeiern zu können. In dieser Geschichte, die Jesus erzählt, wird deutlich, nur der lebt wirklich, der innerlich mit dem Vater verbunden ist, nicht nur für ihn arbeitet, der dem Herzen des Vaters nahe ist. Der lebt, der seinen inneren Garten dieser Beziehung zu Jesus weiter aufbaut und pflegt und beschützt gegen alle Bedrohungen von außen, gegen die guten und schlechten Zeitkiller, gegen alle Zweifel, gegen Gedankengebäude, die die Beziehung zu Jesus behindern oder sogar verhindern. Halten wir fest, die Voraussetzung für Beziehungspflege ist ein zur Ruhe kommen. Und aus dieser Ruhe heraus muss Freundschaft immer wieder aufgebaut und geschützt werden. Und dafür gibt es Saatkörner. Und Dankbarkeit, das ist mein erster Punkt, ist die Saat für eine wachsende Freundschaft zu Jesus. Ich bin in Stuttgart aufgewachsen und wir sind oft von da aus ins nahegelegene Ludwigsburg gefahren. Dort steht ein altes Barockschloss, dieses hier, mit wunderschönen Parkanlagen und man nennt das Schloss auch das blühende Barock. So ein Garten ist dazu angelegt, zu schauen, mit allen Sinnen wahrzunehmen, den Duft der Blumen, das Zwitschern der Vögel zu hören, das Summen der Bienen, die Farbenpracht der Blumen aufzusaugen. Sie ist überwältigend. Der Garten ist wunderschön angelegt und indem man dort spazieren geht oder sich vielleicht auf eine Parkbank setzt, nur um zu schauen, sich umzusehen, mit allen Sinnen wahrzunehmen und zu staunen, wächst Stoff zum Danken. Wir sind für das Säen, für das Aufbauen, das Beschützen eines guten Gartens, den Gott in uns gesät hat, als Möglichkeit der Beziehung zu ihm verantwortlich. Und dafür ist Dankbarkeit so ein Saatgut. Es liegt an uns, es ist unsere Wahl, diese Pausen, diese Ruhe vor Gott zuzulassen, ihm zu begegnen, ihn mit unseren Sinnen wahrzunehmen, seine Handschrift wahrzunehmen, in unserem Leben, im Leben anderer Menschen um uns herum. Und je mehr wir das wahrnehmen, entfaltet sich so ein Stoff der Dankbarkeit vor unseren inneren Augen. Vor allen Dingen wächst Dankbarkeit für Jesus an sich, für ihn selbst, nicht einfach für das, was wir von ihm haben, was er für uns tun kann, womit er uns beschenkt. Dieses Wissen und die Freude an seinem guten Dasein in unserem Leben reicht dann, um voller Dankbarkeit zu sein. Das ist dann eine übernatürliche Dankbarkeit, die nicht am Natürlichen und Sichtbaren hängt, an dem, wie gerade so die Umstände aussehen. Wir merken, wie uns ein dicker Beutel mit Saatkörnern der Dankbarkeit in der Gegenwart Jesu zuwächst. Und dann können wir Korn um Korn aussäen, eine gute, kraftvolle Saat. Wie ist das? Würden Menschen über uns sagen, dass wir dankbare Menschen sind? Würden wir selbst uns so einschätzen? Delia hat uns heute Morgen ja schon mit reingenommen in eine Dankbarkeit, deshalb habt ihr alle eigentlich schon bewusst gedankt. Aber wie war das vor dem Gottesdienst? Könnt ihr euch erinnern? Habt ihr heute Morgen schon irgendwem Danke gesagt? Gott vielleicht? Irgendeinem Menschen, den ihr schon getroffen habt? Und woran hängt unsere Dankbarkeit? Hängt sie an den Gegebenheiten und ist deshalb ständig bedroht? Oder hängt sie an Jesus Christus, dass sie uns von außen nicht zu rauben ist? Halten wir einen Moment inne. Das eine ist ja diese innerliche Dankbarkeit, aber das andere ist doch eine Dankbarkeit, die nach außen Ausdruck findet. Wann haben wir denn zuletzt Worte der Dankbarkeit gefunden? Worte für eine Person, für die wir dankbar sein können. Worte für Gott, dem wir dankbar sein können. Dankbarkeit ist eine gute Saat der Beziehungspflege, eine konkrete Reaktion auf Gottes Gegenwart und seine Liebe in unserem Leben. Und indem wir uns die Gegenwart Jesu in unserem Leben deutlich machen, wächst eine andere Wirklichkeit. So wie in wunderschönen Gartenanlagen alles so wohltuend auf uns wirken kann, werden wir dankbar. Wir werden achtsam, wir nehmen dankbar überall die Handschrift der Liebe Jesu in unserem Leben wahr. Wir werden dankbar über sein Flüstern, sein Reden. Wir werden dankbar für sein Wort, seine Zusagen, die er uns in der Bibel macht. Und je mehr wir uns damit speisen, werden wir immer dankbarer, denn diese Worte entfalten Kraft in unserem Leben und darüber geraten wir in eine Freude, in eine Begeisterung. Und die guten Worte, die er uns immer wieder zuspricht, verleihen uns Flügel. Wenn wir Dankbarkeit kultivieren, dann ruhen wir auch zunehmend in so einem Vertrauen zu Jesus, dass Jesus immer gut ist, dass Jesus immer für uns ist, dass wir von ihm unendlich geliebt und angenommen sind. Und wenn das sich tief in unser Leben gräbt, dann brauchen wir nicht mehr alles verstehen. Dann können wir auch gewisse Fragen, die auch unbeantwortet sind, zurückstellen, zur Seite stellen. Wir können ihn einfach lieben. Liebe reicht völlig. Und in dieser Liebe wird es dann auch zunehmend selbstverständlich, ja natürlich, wie zu einer neuen Natur, alles zu lieben, was Jesus liebt und an allem zu leiden, woran er leidet. Wer Dankbarkeit kultiviert, wird vertrauensvoller. Es wächst so eine ganz praktische Identifikation mit Jesus und seinem Willen, dass wir so in einen Vertrauensgehorsam hineinwachsen. Wir glauben, dass seine Ideen und Wege die besten sind. Und deshalb wollen wir auch dort genau auf diesen Wegen gehen. Wir möchten auf den von Jesus gebahnten Wegen wandeln. Wir nehmen seine Tipps für unser Leben ernst, weil es uns damit am besten geht. Und dieses Bleiben in ihm, das wird die erste Wahl und Priorität. Und aus dieser ganzen Dankbarkeit, die in unserem Leben wächst, wächst dann aus unserem Leben etwas Gutes für unsere Gesellschaft heraus. Der zweite Punkt, aus Dankbarkeit wächst dann eine Dynamik. Durch eine Haltung der Dankbarkeit verwandeln wir unsere Umgebung. Sind wir davon überzeugt, dass Dankbarkeit eine ganz kraftvolle Saat ist für unser Umfeld? Sind wir uns bewusst, welche Macht Dankbarkeit nicht nur für unser eigenes Leben hat, sondern eben auch für unsere Umgebung? Wenn wir so eine Quelle der Dankbarkeit werden, dann ist ja unser Leben wie eine Fontäne. Aus uns werden, egal wie redselig wir normalerweise sind oder nicht, Worte der Dankbarkeit sprudeln. Wie eine kraftvolle Fontäne werden dankbare Worte aufsteigen aus unserem Leben und eine wohltuende Erfrischung sein für unser Umfeld. Wir haben etwas zu geben an eine Welt, die nach Bedeutung und Wertschätzung hungert. Worte der Dankbarkeit haben Macht. Wir denken sie nicht nur, nein, wir sagen sie, wir hören sie selbst, wir andere hören sie und es prägt. Worte der Dankbarkeit, der Anerkennung, der Wertschätzung prägen überall eine gute Atmosphäre. Und indem wir um uns herum Dankbarkeit säen, strahlt sie immer weiter aus unserem Leben heraus. Und diese innere Herrlichkeit hat eine Wirkkraft. Wir werden zu Wohltätern unserer Umgebung. Dankbarkeit und wertschätzende Worte verändern überall das Klima, wo wir hinkommen. das Klima in unseren Wohnzimmern, in unseren Schlafzimmern, in den Kinderzimmern, in den Büro- und Konferenzräumen, hier in der Gemeinde, in der U-Bahn, auf der Straße, in Einkaufszentren. Aus der Sprachlosigkeit wachsen Worte der Dankbarkeit. Und sie werden wie so ein Strom, der unsere Umgebung erfrischt. Und so wird eine überströmende Dankbarkeit aus diesem inneren Garten, dieser Beziehung, die wir zu Jesus Christus haben, dann eine Einladung nach außen für alle Menschen, in eine Freundschaft mit Jesus einzusteigen. Wir haben hier vorne Abendmahl, sowohl auf der Bühne als auch an dem Stehtisch daneben. Und Abendmahl ist eine Einladung in die Freundschaft mit Jesus. Und wir dürfen sie schmecken, mit allen Sinnen wahrnehmen. Deshalb haben wir da Brot zum Kauen und Saft zum Trinken. Brot steht für den Körper Jesu und der Traubensaft für sein Blut. Jesus hat sein Leben für uns alle dahingegeben, indem er durch seinen Tod alle unsere Distanz und Schuld auf sich nimmt, stellt er die Möglichkeit einer intensiven, einer liebevollen Freundschaft her. Er bewirkt am Kreuz für uns Versöhnung, Vergebung, Heilung und Befreiung. Dieses Zeichen des Abendmahls darf für uns heute ein Zeichen der Freundschaft sein, in die wir einsteigen. Ein Zeichen, das wir annehmen für uns, es schmecken und seine Wirkung in unserem Leben entfalten lassen. Jeder von uns kann mit einem ganz einfachen Gebet in so ein Bündnis mit Jesus eintreten, in einen Bund, in diese Freundschaft. Ich möchte jetzt gleich zwei Gebete sprechen, die eigentlich ineinander übergehen. Und das eine ist eher ein Einladungs- und Übergabegebet. Und das andere ist ein Gebet der Hingabe und der Sendung. Und die Gebete werden auf den nächsten beiden Folien zu sehen sein. Und ich möchte einfach jeden einladen, der empfindet, dass das dran ist, das für sich persönlich mitzusprechen, das festzumachen, diese Freundschaft mit Jesus. Lasst uns beten. Jesus, ich danke, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Danke, dass du dort meine Distanz zu dir und alle meine Schuld auf dich genommen hast. Ich nehme dieses Geschenk der Vergebung jetzt für mich an. Bitte vergib mir. Komm jetzt durch deinen Heiligen Geist in mein Leben. Fülle mein Leben aus mit deiner Liebe und deinem Frieden. Jesus, ich will meinen inneren Garten kultivieren, die Freundschaft zu dir aufbauen und schützen. Jesus, erfülle mich, dass ich mit geöffneten Augen und hörendem Herzen in der Haltung der Dankbarkeit wachse. Ich will in deinem Namen zum Wohltäter meiner Umgebung werden. Ich will Worte und Gesten der Dankbarkeit aussäen. Durch die Freundschaft zu dir soll die Dynamik der Dankbarkeit in meinem Leben wachsen. Die Freundschaft zu dir soll einen Glanz, deine Herrlichkeit verbreiten, wohin ich komme. Amen. Jetzt können wir unserer Dankbarkeit so richtig Ausdruck verleihen, indem wir mit der Band mitgehen und uns hineinnehmen lassen in gesungene Gebete.